Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Dorothee Holz herzlich willkommen. Heute wird in Großbritannien gewählt und der mögliche neue Premier, Keir Starmer, gibt den Menschen ein Versprechen.
That is the mandate we seek from Britain at this election. A mandate for economic growth. Because the way we create wealth in this country is broken.
Wir haben den Auftrag, für Wachstum zu sorgen, weil die Art, wie wir Wohlstand schaffen, versagt hat. Starmer will ein wahres Wirtschaftswunder schaffen, bei allerdings knappen Kassen. Darüber reden wir gleich. Und wir reden über E-Autos, die zu Ladenhütern geworden sind. VW will in seinem E-Autowerk in Zwickau massiv Stellen streichen. Gleichzeitig drängen chinesische Hersteller mit ihren günstigeren E-Autos auf den europäischen Markt. Europa will heimische Hersteller schützen. Ab Mitternacht gelten vorläufige Strafzölle, eine umstrittene Entscheidung. Darüber spreche ich jetzt mit unserem Korrespondenten in Brüssel, Moritz Küpper. Vorläufige Strafzölle, die ab Freitag in Kraft treten für 4 Monate und gestaffelt sind. Das klingt ganz schön kompliziert, Herr Küpper. Wie sieht das Verfahren aus?
Nun, Sie haben es gesagt, ab Mitternacht sollen vorläufig und variabel eben diese Ausgleichszölle erhoben werden. Vorläufig, das heißt, es fließt noch kein Geld. Diese Zölle gelten, sollen von den importierenden Ländern dann erhoben werden, aber eben mit Bankgarantien abgesichert sein. Erst wenn die Zölle wirklich im November von den EU-Mitgliedsländern beschlossen werden, dann gelten sie, sollen sie gelten für 5 Jahre, dann fließt auch Geld. Das zeigt aber schon, die Länder, die nicht einverstanden sind, wie es ja jetzt auch aus Deutschland heißt, können dagegen noch vorgehen. Es braucht eine qualifizierte Mehrheit innerhalb der EU, um diese Entscheidung zu stoppen. Oder in Gesprächen mit China zeichnet sich eine Lösung ab. Dort hat man ja bereits auch Gegenmaßnahmen angekündigt. Diese vorläufigen Ausgleichszölle nun selbst, sie haben eine unterschiedliche Höhe, je nachdem wie hoch die von den EU-Kommissionen beanstandeten Subventionen in China ausfällt und wie sehr die Unternehmen bei der Untersuchung kooperiert haben. Beim chinesischen Hersteller BYD beispielsweise, da sollen die Aufschläge 17,4% betragen. Für den Konzern Geely, der ja mit Mercedes auch verbunden ist, sind es 19,9%. Aber auch Unternehmen wie BMW oder Tesla müssen im gewichteten Durchschnitt mit einem Aufschlag von rund 20% rechnen, wenn sie aus China in die EU exportieren. Maximal, das ist auch noch eine Zahl, sind 37,6% fällig.
Ganz schön viel. Einerseits war der Druck groß, auf Billigimporte zu reagieren. Andererseits gibt es natürlich auch Widerstand. Was sollen denn die Maßnahmen bewirken?
Nun, es geht um gleiche Wettbewerbsbedingungen auf dem europäischen Binnenmarkt. In China hergestellte Elektroautos machen nach Schätzung der Branche fast 22% des europäischen Markts mittlerweile aus. Vor 3 Jahren, da waren es noch knapp 3%. Und Eric Mommer, der Sprecher der Kommission, der fasste heute Mittag zu Beginn einmal noch zusammen, worum es der EU im Kern ging.
What we need is a solution that corrects the unfair advantage that is given to producers in China.
Also, man wolle eine Lösung für den unfairen Vorteil von Unternehmen in China auf dem EU-Binnenmarkt finden, gegenüber den Importen aus China, die aus Sicht der EU-Kommission eben unfair subventioniert würde, daher diese Ausgleichszölle nun.
Ich habe schon den Widerstand erwähnt, der kommt unter anderem aus Deutschland. Wie fallen die Reaktionen hier aus? Was hören Sie da?
Ja, da gibt es durchaus Kritik, vor allem aus der deutschen Autoindustrie. Von einer Sackgasse spricht da Oliver Zipse, der BMW-Chef. Bei VW hieß es, die negativen Auswirkungen dieser Entscheidung überwiegen den etwaigen Nutzen für die europäische und insbesondere die deutsche Automobilindustrie. Es gab aber auch Unterstützung in der europäischen Politik, beispielsweise aus dem Parlament. Die EU lasse sich im Welthandel nicht naiv an der Nase herumführen. So hat es Daniel Caspari, CDU-Abgeordneter, formuliert und Bernd Lange, SPD-Europaabgeordneter und Vorsitzender des Handelsausschusses im Europäischen Parlament, der sagte gegenüber unserem Sender:
Wichtig ist, dass wir die Fakten analysieren und nicht auf protektionistische Maßnahmen zurückgreifen. Nein, wir wollen Wettbewerbsgleichheit hinkriegen und deswegen muss jeder sich an die Regeln halten. Wir wollen nicht den Markt abschotten, weil das führt zu einer Eskalation. Und das können wir wirklich in diesen Zeiten nicht brauchen.
Soweit also Bernd Lange. Und ähnlich klang auch Tanja Gönner, die Hauptgeschäftsführerin des BDI, des Bundesverbandes der Deutschen Industrie. Ausgleichszölle seien kein Widerspruch zur Verhandlung.
Welche grundsätzliche Frage, vielleicht noch ganz kurz, steht eigentlich hinter diesen Strafmaßnahmen? Ich hatte jetzt kurz einen O-Ton erwartet, deshalb meine Pause.
Ich dachte, wir sind knapp in der Zeit. Deswegen die deutsche, aber die europäische Industrie, das ist wichtig. Das ist wohl eine gemeinsame Grunderkenntnis, die beide Seiten in dem Fall unterschreiben würden. Aber während vor allem die deutsche Autoindustrie daraus den Schluss zieht, lasst uns kurzfristig in Ruhe machen, sagt die EU-Kommission. Weil die Industrie so wichtig ist, müssen wir sie schützen, um auch künftig noch etwas von ihr zu haben. Also die kommenden Monate, die kommenden Verhandlungen werden zeigen, wohin die Reise geht.
Und das wird noch sehr spannend. Danke an Moritz Küpper in Brüssel. Strafzölle, also ein hochkomplexes Thema, wie wir gehört haben, in welchen Schwierigkeiten deutsche Hersteller mit ihren Elektroautos stecken, das zeigt das Beispiel VW. Das Angebot ist noch recht dünn und die Preise sind für viele zu hoch. E-Autos verkaufen sich schlecht. Das E-Auto-Werk von VW in Zwickau war im vergangenen Jahr zu weniger als 70% ausgelastet. Und jetzt will VW weitere 1000 Jobs streichen, Alexander Moritz berichtet.
Schon im Herbst hatte VW in Zwickau deswegen Personal abgebaut, mehrere hundert befristete Verträge auslaufen lassen. Nun sollen mindestens 1000 weitere befristet Beschäftigte ihren Job verlieren. Auch die Nachtschicht soll nach den Sommerferien wegfallen, bestätigt ein VW-Sprecher Berichte der Lokalzeitung Freie Presse.
Wir bauen ein Drittel Fahrzeuge weniger, als wir könnten. Deshalb müssen wir auch die Fahrweise anpassen. Ein Schritt, den wir an allen Standorten bei Volkswagen aktuell diskutieren und umsetzen. Und in diesem Zusammenhang prüfen wir auch die Frage, ob wir zusätzlich temporär eingestelltes Personal dann noch beschäftigen können, wenn unsere Auslastung nicht maximal ist.
Eine endgültige Entscheidung will die sächsische VW-Tochter im August treffen, erklärt Sprecher Christian Sommer.
Die Entscheidung darüber hängt an der aktuellen Marktsituation und die Marktsituation macht uns insgesamt alle nicht glücklich.
Die Zahl der neu zugelassenen Elektroautos in Deutschland und Europa ist in diesem Jahr spürbar zurückgegangen. Der Volkswagen-Konzern ist weltweit der zweitgrößte Automobilhersteller. Beim Absatz von Elektrofahrzeugen landet VW im vergangenen Jahr auf Platz 3. Jedoch mit deutlichem Abstand hinter der Konkurrenz von Tesla und dem chinesischen Hersteller BYD, seit 2 Jahren Weltmarktführer bei E-Autos. Grund für die schwache Nachfrage nach Elektro-VWs dürften die nach wie vor hohen Preise sein. Im Dezember ist der als Umweltbonus bekannte staatliche Zuschuss für den Kauf von E-Autos ausgelaufen, die Nachfrage sank deutlich. Eine Rolle spielen auch die gestiegenen Stromkosten.
Gerade die privaten Käufer überlegen sich natürlich, lohnt sich ein elektrisches Fahrzeug? Und dort dürfen wir nicht vergessen, haben alle im Kopf die Energiepreise der letzten 1-2 Jahre, die tatsächlich auch ein elektrisches Fahrzeug unwirtschaftlich machen,
sagte Dirk Vogel vom Netzwerk der sächsischen Automobilzulieferer im Mitteldeutschen Rundfunk. Den Umbau der sächsischen Autoindustrie auf Elektrofahrzeuge hält er aber weiterhin für den richtigen Weg.
Die elektrischen Fahrzeuge werden sich durchsetzen, weil sie verschiedene Vorteile haben, auch in der Haltbarkeit. Das wird sich einfach auch rumsprechen im Markt.
Auch VW hält an seiner Elektrostrategie fest. Das Unternehmen feierte in diesem Jahr 120 Jahre Automobilbau in Zwickau. Vom Autopionier Horch über den Trabi bis zum Elektro-VW. Umbrüche und Durststrecken habe es während dieser Zeit immer mal gegeben, heißt es vom Unternehmen. VW baut in Zwickau inzwischen 6 Modelle der Marken Volkswagen, Audi und Cupra. Trotz Stellenabbau arbeiten hier mit 8.400 Festangestellten immer noch mehr Menschen als vor dem Umbau zum E-Auto-Werk. Doch der nun geplante Stellenabbau ist politischer Sprengstoff im anstehenden Wahlkampf. Am 1. September wird in Sachsen ein neuer Landtag gewählt. Die Vorsitzende des Wagenknecht-Bündnis BSW in Sachsen, Sabine Zimmermann, gab der Bundes- und Landespolitik eine Mitschuld an der geringen Nachfrage und fordert das Zulassungsverbot für Verbrennermotoren abzuschaffen. Auch die AfD und die sächsische CDU stellen sich in ihren Programmen zur Landtagswahl gegen das auf EU-Ebene beschlossene Verbrennerverbot. VW-Konzernchef Oliver Blume dagegen warnt vor erneuten politischen Kurswechseln. Das würde den Umbau des Unternehmens in Frage stellen. VW-Sachsen-Sprecher Sommer ergänzt:
Es ist allen klar, dass unsere Fahrzeuge günstiger werden müssen im E-Bereich. Es ist aber auch allen gleichzeitig klar, dass wir klare, verlässliche politische Rahmenbedingungen brauchen. Verunsicherte Konsumenten helfen bei Absatzproblemen nie.
In Zwickau etwa hat VW für den Umbau auf E-Auto-Fertigung über 1,2 Milliarden Euro investiert.
Alexander Moritz. Wollen wir wetten, wer neuer britischer Premier wird? Die Wette lohnt sich kaum. In Großbritannien stehen die Signale auf Wechsel. Keir Starmer dürfte das Ruder von Rishi Sunak übernehmen. Er übernimmt ein Land, das auch wirtschaftlich in großen Schwierigkeiten steckt. Was haben die Tories hinterlassen? Darüber habe ich vor der Sendung mit IFO-Präsident Clemens Fuß gesprochen, der selbst einige Jahre in Großbritannien gelebt und gelehrt hat. Haben die Tories die britische Wirtschaft in den letzten 14 Jahren gecrashed, wie Keir Starmer sagt?
Ich glaube nicht, dass sie die britische Wirtschaft an die Wand gefahren haben, aber sie haben die Versprechungen, die sie gemacht haben, nicht eingehalten. Insbesondere haben sie ja gesagt, der Brexit würde dazu führen, dass es Großbritannien in dieser oder jener Dimension besser geht. Da sind einfach Unwahrheiten verbreitet worden. Es gäbe eine finanzielle Entlastung. Es würden Handelsabkommen mit anderen Nationen einfacher und wie ja durchaus absehbar war, auch viele Fachleute vorher gesagt hatten, ist das eben nicht eingetreten. Dann ist natürlich Großbritannien durch all diese Krisen gegangen, durch die wir auch gegangen sind, und das dankt man der Regierung nicht, wenn wir uns die Popularität der Regierungen ansehen, international, die das verwaltet haben, dann sehen wir, da sieht man nicht besonders gut aus. Also ich glaube, die Tories haben nicht einhalten können, was sie versprochen haben, aber sie haben auch einfach in einer schwierigen Zeit regiert, und dann sagt die Bevölkerung oft, jetzt ist mal ein Wechsel nötig.
Aber die Tories haben für die Bevölkerung etwas hinterlassen, was es in anderen Ländern so nicht gibt, nämlich, dass die Bevölkerung viel ärmer geworden ist. Die Mittelschicht in Großbritannien liegt deutlich unter dem Wohlstand Deutschlands und auch Frankreichs. Also das sind ja doch dann Spuren einer Politik.
Dass die Ungleichheit groß ist in Großbritannien, das war auch schon unter Labour so. Und man kann sagen, okay, daran hat die konservative Partei nichts geändert. Man kann auch sagen, dass die Wirtschaftsentwicklung insgesamt in Großbritannien etwas zurückgeblieben ist hinter der anderer Länder. Aber das ist alles nicht so dramatisch, dass man den Popularitätsverlust damit erklären kann.
Mit was denn?
Das habe ich gesagt. Das Land ist durch erhebliche Krisen gegangen und man hat Versprechungen, die man gemacht hat, nicht einhalten können. Man hat versprochen, ja, der Brexit wird dazu führen, dass die Zuwanderung sinkt. Die Zuwanderung ist nicht gesunken. Der Brexit wird dazu führen, dass der NHS nicht mehr so überfüllt ist, dass man mehr Geld hat für NHS, was man früher zur EU geschickt hat. Das ist nicht eingehalten worden. Diese Erwartungen sind enttäuscht worden. Darüber hinaus hat man eben die Corona-Krise nicht besonders gut gemanagt. Da hat es in Großbritannien mehr Tote gegeben als anderswo, weil man das Ganze erstmal hat laufen lassen. Also da sind viele Dinge nicht gut gelaufen, aber vor allem eben die Erwartungen sind einfach nicht erfüllt worden, die man geweckt hat.
Und man hat jetzt der neuen, möglicherweise neuen Regierung einen riesigen Schuldenstand hinterlassen. Der liegt nämlich bei fast 100%. Das ist doch ein sehr schweres Erbe.
Das ist richtig. Man muss auch hier sehen, dass natürlich auch andere Länder in der Krise ihre Schulden massiv erhöht haben. Die Amerikaner haben ihre Schulden noch weiter erhöht. Frankreich hat seine Schulden noch weiter erhöht, 112%. Viele Länder sind also in diese Situation geraten und waren nicht in der Lage, ihre Staatsfinanzen zu stabilisieren. Man kann sicherlich sagen, dass die Tories hier teilweise völlig falsche Wege eingeschlagen haben, wenn wir an Liz Truss denken. Die hat ja versprochen, die öffentlichen Leistungen auszuweiten und die Steuern zu senken. Und prompt haben die internationalen Finanzmärkte Großbritannien gewissermaßen abgestraft, sodass Liz Truss zurücktreten musste und dieses Programm auch nicht umgesetzt werden konnte. Auch das hat natürlich keinen sonderlichen Eindruck hinterlassen. Und jetzt ist Großbritannien in dieser schwierigen Lage, 4,4% laufendes Defizit, 100% Schuldenquote. Man wird einen Sanierungskurs einschlagen müssen. Die Tories haben hier keine überzeugenden Antworten und man wird jetzt abwarten müssen, was Labour macht. Leicht wird aber auch für Labour der Weg nicht.
Labour hat auf jeden Fall auf die Bevölkerung gehört, den nämlich die Wirtschaft quasi an erster Stelle nennt und setzt alles auf Wachstum. Das ist das wichtigste Versprechen. Um satte 2% soll die Wirtschaft zukünftig wachsen, doppelt so stark wie im letzten Jahrzehnt. Das klingt sportlich.
Ja, ist auch leider Gottes vollkommen unglaubwürdig. Natürlich hat auch Tory auf Wachstum gesetzt. Die Frage ist, wie kriegt man das denn hin, wenn man sehr hohe Schulden hat und ein sehr hohes Defizit? Wie kriegt man das hin, wenn man viele Arbeitskräfte vergrault hat, die früher aus der EU nach Großbritannien kamen? Wie soll man das Ganze leisten? Labour macht im Grunde das, was auch die Tories in der Vergangenheit gemacht haben. Sie machen nämlich große Versprechungen, zum Beispiel 2 Millionen Arzttermine pro Jahr, 8.000 1500 Kräfte will man einstellen, allein für die Behandlung psychischer Krankheiten. Man will Baugenehmigungen beschleunigen, man will zusehen, dass mehr Häuser gebaut werden. Genau das wollte natürlich auch Tory. Und ich fürchte, auch bei Labour wird es so sein, dass am Ende davon nicht viel übrig bleibt, weil die entscheidende Frage, wie geht man damit um, dass man eben sehr hohe öffentliche Defizite hat, dass man sich mehr öffentliche Leistungen wünscht, dass man auf der anderen Seite aber nicht die Steuern erhöhen will, weil das das Wachstum abwirkt. Auch darauf hat Labour keine Antwort. Labour hat gesagt, wir wollen den Staat intelligenter und effizienter machen. Das will auch jeder. Die Frage ist nur, wie bekommt man das hin? Da gibt es nicht so leichte Wege. Und ich fürchte, dass auch Labour jetzt sehr, sehr viel verspricht. Und ob man das dann einhalten kann, ich habe so meine Zweifel.
Das kommt deutlich raus, dass Sie da Ihre Zweifel haben. Aber in einem Punkt soll es ja doch etwas besser werden, nämlich im Verhältnis zur EU. Man will zwar die Uhr nicht zurückdrehen. Der Brexit, der wurde im Wahlkampf noch nicht mal genannt oder angesprochen. Aber es soll wieder ein engeres Verhältnis zur EU geben. Das könnte ja auch sich positiv auf das Wachstum auswirken.
Ich denke, das ist eine der Hoffnungen, dass man vielleicht durch einen Regierungswechsel da einen Neuanfang beginnen kann. Das würde vielleicht einen Neuanfang von beiden Seiten ermöglichen. Ich denke, die Marschroute muss dort lauten, wir müssen wirtschaftlich wieder enger zusammenarbeiten und Großbritannien eng an den Binnenmarkt binden, unterhalb der Schwelle einer Debatte über EU-Beitritt. Aber man muss nicht der EU beitreten, um viele Vorteile aus dem EU-Binnenmarkt für beide Seiten realisieren. Also ich denke, das ist eine echte Hoffnung und da hilft natürlich ein personeller Neuanfang. Die konservative Partei ist so tief verstrickt in den Brexit, dass das mit ihr deutlich schwerer ist als mit frischem Personal.
Und auch für Deutschland könnte es besser aussehen, also die Beziehungen, vielleicht auch der Handel. Das heißt, dass die Zusammenarbeit in verschiedenen Bereichen, Forschung, Austausch, Produktion ausgeweitet werden soll. Also auch da Hoffnung für beide Länder?
Ich denke auch da Hoffnung für beide Länder. Die Bundesregierung hat ja immer betont, dass man trotzdem mit Großbritannien weiterarbeiten will. In der Wissenschaft ist Großbritannien immer noch eine Großmacht, sehr wichtig für den Rest Europas und die Zusammenarbeit geht weiter, allerdings zum Beispiel nicht bei den europäischen Programmen, bei den europäisch geförderten Programmen. Ich könnte mir auch da vorstellen, dass ein Neuanfang da nochmal hilft und dass man intensiver zusammenarbeitet. Das wäre jedenfalls sehr gut.
Am Ende geht es ja auch um Vertrauen und um Verlässlichkeit und das haben doch die Tories am meisten vermissen lassen und das ist doch auch etwas, was für die Wirtschaft massiv zählt.
Ja, ich weiß gar nicht mal, ob man das dem Premierminister Sunak vorwerfen kann. Das kann man vielleicht eher Liz Truss vorwerfen und natürlich Boris Johnson, der ja irritiert hat durch seine Kapriolen. Ich glaube, Sunak muss man schon zugestehen, dass er seriös gearbeitet hat. Nichtsdestotrotz haftet ihm eben diese Vergangenheit an. Und ich denke, man kann schon sagen, nach dieser langen Regierung, nach den vielen Problemen, die man auch geschaffen hat für das Land, ist es eigentlich richtig, wenn eine Partei dann mal in die Opposition geht und es einen Neuanfang gibt. Also irgendwann hat man Vertrauen aufgebraucht und es ist gut, wenn es einen Neuanfang gibt.
Kein Vertrauen mehr in die Politik der Tories, das war IFO-Präsident Clemens Fuest. Junge Leute lesen nicht mehr, das darf man getrost als Vorurteil bezeichnen, denn dank Influencern und Social Media greifen die Jüngeren auch wieder zu einem Buch. Die Branche setzt und hofft auf die Jugend in einem Markt, der zwar mehr Umsatz macht, bei allerdings sinkenden Verkäufen. Aus Frankfurt berichtet Lars Hofmann.
Die Buchbranche blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. 2023 sind die Umsätze um 2,8% gestiegen. Weil aber unter anderem Energie oder Papier teurer geworden sind, wurden fast 2% weniger Bücher gekauft. Das hat der Börsenverein des Deutschen Buchhandels in Frankfurt mitgeteilt. Und es haben auch wieder weniger Menschen Bücher gekauft. Insgesamt waren es im vergangenen Jahr 25 Millionen Buchkäufer. 800.000 weniger als noch 2022. Im ersten Halbjahr 2024 haben sich die Trends am Buchmarkt fortgesetzt. Die Umsätze sind leicht gestiegen. Unter dem Strich haben Verlage und Buchhandlungen aber auch von Januar bis Juni wieder weniger Bücher verkauft. Die Branche ist dennoch optimistisch. Denn vor allem jüngere Menschen unter 20 kaufen und lesen wieder mehr. Dabei spielen laut Börsenverein des Buchhandels Empfehlungen in sozialen Medien zunehmend eine Rolle. Auch Verlage und Buchhandlungen nutzen stärker digitale Plattformen wie BookTok oder Instagram, um an neue, junge Leserinnen und Leser zu kommen.
In der Bankenstadt Frankfurt dürfen sich viele Bankbeschäftigte freuen. Im Tarifstreit der Privatbankenbranche gab es nach 3 Verhandlungsrunden eine Einigung für die rund 135.000 Beschäftigten. Gregor Lischka.
Insgesamt 10,5% mehr Lohn für die Beschäftigten privater Banken. Die Gehaltssteigerungen erfolgen schrittweise über die nächsten 2 Jahre. Das ist das Ergebnis, auf das sich die Tarifparteien gestern Nacht verständigt haben.
Es ist ein fairer Ausgleich zwischen den Interessen der Beschäftigten und der Unternehmen.
So Carsten Rogge-Strang vom Arbeitgeberverband der privaten Banken. Er hat in den Verhandlungen die Interessen von Unternehmen wie etwa der Deutschen Bank, der Commerzbank oder der ING DiBa vertreten. Die ausgehandelte Einigung bietet den Arbeitgebern nun für fast 2,5 Jahre Planungssicherheit bezüglich der Personalkosten.
Wir haben eine lange Laufzeit vereinbart, die uns hilft, die doch relativ hohe Belastungen gut zu tragen und zu verteilen.
Auch Wolfgang Ehrmann vom Deutschen Bankangestelltenverband, der gemeinsam mit der Gewerkschaft Verdi die Arbeitnehmerseite in den Verhandlungen vertreten hat, zeigt sich mit dem Ergebnis zufrieden. Gerade vor dem Hintergrund, dass der letzte zurückliegende Tarifabschluss noch vergleichsweise mau ausgefallen sei.
Von unserer Seite hatten wir ermittelt, dass die letzten Tariferhöhungen insgesamt weit hinter den inflationären Tendenzen zurücklagen.
Mit der erfolgten Einigung sei nun aber ein großer Teil des Inflationsthemas aufgearbeitet, so Ehrmann.
Weil wir auch jetzt halt für die Beschäftigten bereits ab August den ersten kräftigen Schritt haben und das ist das, was die Menschen jetzt im Moment brauchen.
Denn, das ist Ehrmann wichtig zu betonen, bei den Menschen, die er vertritt, handelte es sich nicht um hochbezahlte Finanzvorstände, Bankmanagerinnen und Investmentbanker.
Wir sprechen jetzt in der Regel ganz von normalen Bankbeschäftigten, die Sie als privater Kunde auch in der Filiale vor Ort antreffen und die entsprechend auch anderen Verwaltungsberufen und Beratungsberufen ein Einkommen haben und je nach Alter und Aufgabe zwischen 3.000 und 5.000 Euro im Monat verdienen.
Für die gab es in den letzten Jahren ohnehin nicht immer Grund zur Freude. Jahr für Jahr bauen öffentliche und private Banken Personal ab. Auch deshalb, weil Kundinnen und Kunden immer mehr Dienstleistungen digital nutzen. Carsten Rogge-Strang vom Arbeitgeberverband der privaten Banken hält die Berufsfelder in der Branche dennoch für zukunftsträchtig.
Wir haben sehr, sehr viele spannende Jobs, insbesondere an der Schnittstelle zwischen Bank und IT. Und wir brauchen auch für die Aufgaben der Zukunft viele gute, hochqualifizierte Nachwuchskräfte.
Vor diesem Hintergrund begrüßt er bei der nun erfolgten Einigung, dass die Gehälter für Nachwuchskräfte, also Auszubildende und Dualstudierende etwa, überproportional um insgesamt 250 Euro steigen.
Wir gehen an die Börse zu Jan Plate. 2 Schwergewichte der Bankenbranche, Deutsche Bank und Commerzbank, sind im DAX gelistet. Hat der Tarifabschluss Auswirkungen auf die Kurse?
Also zumindest keine negativen, vielmehr gehören sie zu den Gewinnern. Die Aktien der Deutschen Bank steigen um 0,5% und die Papiere der Commerzbank können sogar etwas mehr als 0,5% zulegen.
Wie sieht es insgesamt am deutschen Aktienmarkt aus?
Heute ohne Handel in den USA und ohne Impulse aus den USA. Die Wall Street ist wegen der Feierlichkeiten zum Unabhängigkeitstag 4. Juli zu. Und der DAX steigt um knapp 0,5% auf 18.455 Punkte mit der Hoffnung auf eine US-Zinssenkung im September.
Aus gegebenem Anlass schauen wir auch auf die Märkte in Großbritannien. Was macht denn der FTSE 100 und das britische Pfund am Wahltag?
Also im Währungsmarkt ist es soweit ruhig. Das Pfund notiert gegenüber dem Euro kaum verändert, gegenüber dem Dollar mit einem kleinen Plus von 0,25%. Und aber am Aktienmarkt, da kann der FTSE 100 fast 1% zulegen.
Also hoffnungsvoll, könnte man fast schon sagen. Wir haben am Anfang der Sendung über die vorläufigen Strafzölle auf chinesische E-Autos gesprochen. Die deutschen Hersteller haben sich ja dagegen gewehrt. Das betrifft sie ja auch. Wie reagieren die Anleger?
Also nachdem sich das ja lange angekündigt hatte, die Anleger reagieren soweit entspannt. BMW-Aktien kaum verändert und die anderen, Porsche, Mercedes-Benz oder Volkswagen im DAX, durchschnittlich mit einem Plus von 1%.
Autos gibt es an der Börse viele. Eigentlich wollte auch ein Busunternehmen dazustoßen. Flixbus, doch aus den Börsenplänen scheint nichts zu werden.
Leider, leider. Mancher hier am Finanzplatz Frankfurt hatte darauf gehofft, aber die Investoren EQT und der Hamburger Logistikmilliardär Klaus-Michael Kühne übernehmen 35% an dem Betreiber von Bussen und Zügen. Andererseits zieht es wohl das Berliner Fintech-Unternehmen Raisin, auch bekannt als Weltsparen, an die Börse im nächsten Jahr, wie das Handelsblatt schreibt.
Dann schauen wir doch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro bei einem Dollar 0,812, die deutschen Anleihen, die durchschnittliche Rendite bei 2,61% und der Goldpreis verliert rund 2 Dollar auf rund 2.358 Dollar.
Danke an Jan Plate und danke auch für Ihr Interesse. Bleiben Sie dran für Kultur heute. Am Mikrofon war Dorothee Heutz und ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.